Ja gut, ich bin ein Gegner von Krieg und damit ist ganz klar, wenn etwas getan wird, wo ich ein Gegner bin, wo ich anders tun würde, dann beunruhigt mich das und dann bin ich damit nicht zufrieden. Und deshalb werde ich alles nutzen, um offiziell klarzumachen, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden müssen und Frieden stiften müssen.
Mal grob gesagt. Hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Hallo Herr Grupp.
Einen schönen guten Tag Herr Böhmer.
Ja, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und es ist immer wieder eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Und ich weiß, es ist jetzt auch die Jahreszeit, dass Sie ein religiöser Mensch sind und ein bekennender Katholik und Sie sogar eine eigene Kapelle besitzen, in der Sie regelmäßig beten. Gehen Sie denn auch an Weihnachten dorthin?
Ich gehe jeden Morgen, bevor ich ins Büro komme, bin ich kurz in meiner Hauskapelle, um auch mal zu danken, wenn es einem gut geht und nicht nur zu bitten und zu betteln, wenn es einem schlecht geht. Das ist bei mir prinzipiell jeden Morgen und das mache ich, wenn ich in Borladingen bin, weil da ist mein Haus mit der Hauskapelle. Und am Weihnachten sind wir mit der Familie in unserem Jagdhaus im Allgäu. Da habe ich natürlich keine Hauskapelle, aber selbstverständlich sind wir an Weihnachten in der Christmette in Missen. Das ist selbstverständlich mit der Familie, mit den Kindern und meiner Frau und sind dort in der Christmette und begehen sozusagen, damit beginnen wir mit der Weihnachtschristmette, die weihnachtlichen Tage.
Das ist bestimmt sehr schön und auch dieses Mal wird es ja so sein, dass es, wie es in sehr, sehr vielen Weihnachtspredigen der Fall ist, nämlich dass der bekannte Satz aus der Bibel mit im Mittelpunkt stehen wird. Dieser Satz, der da heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und von Frieden kann man ja gerade weltweit überhaupt nicht reden, leider nicht, denn mehr oder weniger tobt ja vor unserer Haustür der Ukraine-Krieg. Wie schlägt Ihnen denn das als Christ und als Mensch, Wolfgang Grupp, aufs Gemüt?
Ich bin generell ein Gegner von Streit oder Krieg. Bei mir kann man harte Diskussionen führen, das mache ich selbst auch. Und dann muss man sich einigen und auch die andere Seite verstehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich sage, ich habe eine Diskussion mit einem anderen, dann muss ich mich auch in seine Lage versetzen und mir überlegen, was ich täte, wenn ich in der Lage wäre. Und so kann man einen Krieg verhindern.
Aber was macht das mit Ihrer Stimmung, wenn Sie sehen, dass da zigtausende Russen und auch nicht viel weniger Ukrainer hier sterben jeden Tag?
Ja gut, ich bin ein Gegner von Krieg und damit ist ganz klar, wenn etwas getan wird, wo ich ein Gegner bin, wo ich anders tun würde, dann beunruhigt mich das und dann bin ich damit nicht zufrieden. Und deshalb werde ich alles nutzen, um offiziell klarzumachen, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden müssen und Frieden stiften müssen.
Offiziell klarzumachen, damit geben Sie mir ja eigentlich das Stichwort. Denn Sie haben ja den sogenannten Appell 38 unterschrieben und diese Zahl 38 steht für insgesamt 38 bekannte Personen des öffentlichen Lebens, die sich ausdrücklich für einen sehr schnellen Waffenstillstand in der Ukraine ausgesprochen haben. Ich will jetzt mal nicht alle 38 aufzählen, die unterschrieben haben, aber Sie, Herr Grupp, Sie sind ja da eigentlich, würde ich mal sagen, in bester Gesellschaft. Ich nenne da nur als Mitunterzeichner zum Beispiel den Staranwalt Peter Gauweiler, CSU-Mitglied und ehemaliger bayerischer Staatsminister. Dann den Rockmusiker Peter Maffay, die bekannte deutsche Schriftstellerin Julie C., die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht, die ehemalige Star-Eiskunstläuferin Katharina Witt, die Frauenrechtlerin Alice Schwarze und den ehemaligen Vizepräsidenten der EU-Kommission, nämlich Günther Verheugen von der SPD. Was hat Sie denn bewogen, sich diesen bekannten Persönlichkeiten anzuschließen?
Ich wurde von Sarah Wagenknecht schon vor 3 Jahren, als der Krieg begonnen hat, wurde ich angesprochen, ob ich das nicht unterzeichnen würde, weil wir kennen uns, Sarah Wagenknecht und ich schätze sie, weil sie im Prinzip ja mit diesem Aufruf, einen Krieg sozusagen zu verhindern, nicht Unrecht, sondern Recht hat. Und da habe ich als einer der Ersten selbstverständlich damals schon vor knapp 3 Jahren das unterschrieben. Und jetzt hat sie das erneut geschickt und ich habe es selbstverständlich wieder unterschrieben, weil wir müssen nicht miteinander Krieg führen. Wir müssen uns einigen. Wir müssen auch Audiator et altera pars. Wir müssen im Prinzip auch die andere Seite verstehen und alles tun, um Kriege zu verhindern. Denn Tausende von Toten und Milliarden, die solche Kriege kosten, kann es nicht sein, dass wir das problemlos auf uns nehmen.
Jetzt geht ja der Krieg schon fast 3 Jahre und die Behauptung oder die Hoffnung des Westens, die Ukraine könnte mit Hilfe von westlichen Waffen Russland schlagen, hat sich einfach als Illusion erwiesen. Das, glaube ich, kann mittlerweile jeder sagen. Und es war sogar so, dass Russland in den letzten Monaten 20 Mal so viel Land erobert hat in der Ukraine wie die ganze Zeit vorher. Was glauben Sie denn, wenn Ihr Appell und der Appell vieler anderer, wenn der zu einem schnellen Waffenstillstand nicht führt, was glauben Sie denn, was kann dann in der Ukraine passieren? Wie soll es denn weitergehen?
Also generell ist es ja interessant, dass wir, die vor 3 Jahren schon für Friedensverhandlungen waren, stark kritisiert wurden. Und im Nachhinein sieht man, dass das richtig gewesen wäre. Und jetzt werde ich gefragt, was mit diesen Tausenden von Toten und was das alles, wie das verhindert werden hätte können. Wir müssen im Prinzip nicht streiten und Krieg führen, wir müssen uns einigen. Jetzt ist der Krieg da. Und wir müssen alles versuchen, um praktisch eine Lösung zu finden. Und ich bin sicher, dass Putin eine Lösung will. Aber die Frage ist, ob der gesamte Westen, ob Amerika das auch will.
Sorgen Sie sich denn nicht, dass, wenn es hier zu einer weiteren Eskalation kommt mit neuen Raketen, zum Beispiel aus dem Westen, dass es dann möglicherweise sogar einen Atomschlag geben könnte?
Das ist sicherlich denkbar. Es darf nicht zu weiteren Eskalationen kommen. Und so wie Sie sagen, dann könnte am Schluss, wie gesagt, am Schluss auch ein Atomkrieg noch in weiter Sicht stehen. Und das wäre doch in der heutigen Zeit, wo wir sagen, wir haben so viel Erfahrung mit Kriegen und allem. Und das ist doch sicher nicht im Sinne der Bundesrepublik und im Sinne Europas, sondern wir müssen versuchen, uns hier zu einigen.
Ich glaube, wir sollten noch mal kurz innehalten und uns klar machen, was passieren kann, wenn hier weiter von beiden Seiten eskaliert wird. Und dann müssen nicht wir uns äußern, sondern dann gucken wir mal, was da Experten dazu sagen. Und einer dieser Experten ist der ehemalige Bundeswehrgeneral Erich Fahrt, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Ernstfall Deutschland. Und darin hat er ausgemalt, was passieren könnte, wenn der Westen weit nach Russland reichende Raketen liefert. Und ich zitiere jetzt mal Herrn Fahrt, was er dann sagt, was passieren kann. Zitat: Der Vergeltungsschlag kam schnell, war von langer Hand vorbereitet und richtete sich unmittelbar gegen Deutschland. Also ließ Putin zunächst die symbolträchtige Fehmarnsbrücke per Raketenschluss zertrümmern. Dann machte er die Produktionsstätte von Taurus im bayerischen Schrobenhausen dem Erdboden gleich. Zu guter Letzt zerstörte er das Bundeskanzleramt in Berlin, alles an einem Wochenende. Die Bundesregierung bat die NATO, den Bündnisfall auszurufen und verlegte ihren Sitz zunächst in eine Kaserne außerhalb Berlins, kurz darauf an die Ostküste der USA. Der Aufmarsch der NATO-Truppen führte quer durch Deutschland. Russland begann, die Bewegungsachsen der NATO durch Deutschland mit Raketen, vornehmlich aus Kaliningrad, zu beschießen. Die Amerikaner schossen mit ihren in Deutschland stationierten Flugkörpern zurück. Daraufhin nahm Russland alle 40 amerikanischen Militäreinrichtungen in Deutschland unter Beschuss. Zitat Ende. Haben Sie denn wegen solcher furchtbarer Sorgen den Appell unterschrieben? Ist das so auch Ihre tiefe Sorge?
Ich möchte nur sagen, das ist jetzt ja sehr verfeinert und diesen Appell hatte ich damals gar nicht so genau noch in Erinnerung. Aber ich habe unterschrieben, weil generell es bei mir da keinen Streit bzw. Krieg geben darf. Wir müssen nicht Krieg miteinander führen und dann versuchen, den Krieg zu beenden, sondern wir müssen ihn gar nicht anfangen. Und deshalb müssen wir versuchen, warum ist ein anderer mit meiner Meinung nicht einverstanden und warum ist er mit dem, was ich tue, warum ist er da beleidigt oder fühlt sich angegriffen. Wir müssen das verhindern und deshalb habe ich damals schon vor knapp drei Jahren die Sarah Wagner die Petition unterschrieben, weil wir unter allen Umständen versuchen müssen, miteinander zu sprechen und nicht miteinander Krieg zu führen.
Jetzt sind ja Sie mit Ihrer Meinung und die anderen 37 Unterzeichner ja nicht allein in Deutschland. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA spricht ja da eine ziemlich deutliche Sprache. Also 68% der Deutschen sind für Friedensverhandlungen in der Ukraine, 65%, also 2 von 3 sind für einen Waffenstillstand. Knapp die Hälfte der Deutschen ist gegen eine Taurus-Lieferung. Haben Sie das Gefühl, dass die deutschen Spitzenpolitiker sich dafür interessieren, was die Bevölkerung so will?
Also ich möchte mal so sagen, da muss ich Herrn Scholz, unseren Bundeskanzler, recht geben. Er ist ja immer gegen diese Waffenlieferung gewesen und hat sich im Verhältnis zu den anderen nicht bereit erklärt, diese zu liefern. Und das zu Recht, weil er weiß ganz genau, dass wenn wir das tun, dann sind wir am Schluss in einem Krieg. Und das wollte er vermeiden. Und wir sollten auch diese Waffen nicht liefern, sondern wir sollten versuchen, miteinander zu sprechen. Und ich möchte mal sagen, wir müssten normal versuchen, einen Herrn Schröder als Beispiel, der mit Putin ein gutes Verhältnis hat, ob er nicht noch mal versuchen kann, dass wir sehen, was können wir tun, damit wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden.
Die Grünen, aber auch die FDP und die CDU wollen durchaus, dass da Taurus-Raketen geliefert werden sollen. Und noch mal die Frage, haben Sie das Gefühl, dass diese Leute aus der Politik sich Gedanken machen, was die Bevölkerung will?
Scheinbar nicht, so wie Sie das sagen. Und die werden das ja auch bei den Neuwahlen dann zu spüren bekommen, dass sie nicht Zuwachs bekommen, sondern dass sie mit ihrer Partei immer weniger Zuspruch kriegen. Weil wir müssen praktisch das tun, was auch die Mehrheit des Volkes wünscht. Und das ist Frieden und nicht Krieg.
Jetzt sagen Sie auch, man könnte den Bundeskanzler Schröder, den Ex-Bundeskanzler Schröder wieder einschalten. Man sollte mit Putin verhandeln. Viele Politiker, allen voran auch die Grünen, sagen, man kann mit Putin überhaupt nicht reden. So einem Menschen ist gar nicht zu trauen. Der sei ein Imperialist. Und die allermeisten deutschen Medien und Fernsehanstalten verbreiten ja auch diese Meinung. Glauben Sie das, dass der Putin einer ist, mit dem man nicht reden kann, der eigentlich im Kern ein ganz blutrünstiger Imperialist ist?
Das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn ich sag mal, Putin hat ja Standing Ovation bekommen im Bundestag vor 15 oder 20 Jahren, wann das war, und er wollte ja mit dem Westen, so wie ich vieles zugeschickt bekommen habe, wollte er ja zusammenarbeiten, aber wir haben wahrscheinlich, der Westen voran, Amerika hat das mit Sicherheit versucht zu verhindern. Putin will sicher keinen Krieg, da bin ich 100% sicher. Ich sag mal, der Krieg ist da und ich glaube sicher, dass er bereit wäre, wenn wir Vernunft haben und auch ihn ein bisschen verstehen, dass er bereit wäre, diesen Krieg zu beenden und man hier Friedensverhandlungen führen könnte.
Ja, dann fangen wir mal an mit dem Punkt Putin verstehen. Dann würde man ja Sie gleich wieder in die Ecke stellen. Sie sind der Putin-Versteher, der Putin-Freund. Was sagen Sie dazu?
Ich kenne Putin nicht, ich bin kein Putin-Freund, ich bin ein Freund von Frieden und bin einer, der gegen Krieg ist und gegen Auseinandersetzungen. Und wenn ich sage, ich habe in meiner Firma 55 Jahre nie mit einem Mitarbeiter oder einem Lieferanten oder Kunden einen Krieg geführt oder gestritten. Man hat eine Auseinandersetzung gehabt, man hat eine Meinungsverschiedenheit gehabt und hat sich dann besprochen. Und ich hatte auch Verständnis für die andere Seite. Und am Schluss hat man sich die Hand gegeben und hat Frieden gehabt und hat nicht Streit.
Also ich persönlich sehe ja ein Problem, was Putin angeht, weil sich ja hier in den letzten 20 Jahren etwas abgespielt hat, was man eigentlich nennen kann eine Dämonisierung. Also Putin wurde, nachdem er im Bundestag ja von allen Parteien beklatscht wurde, wurde er mit der Zeit so eine Art Teufel gemacht. Und das ist ja eigentlich leider Gottes auch in der Geschichtsschreibung nichts Ungewöhnliches. Also es gibt berühmte deutsche Historiker wie Theodor Mommsen oder Johannes Wilms, die zum Beispiel Otto von Bismarck zu einem deutschen Dämon hochgespielt haben. Ist denn Putin für Sie so ein teuflischer, so ein Dämon?
Also ich kenne Putin ja nicht. Ich kann nur das, was ich lese oder sonst was und wie ich mir das vorstellen kann. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Putin, der ja auch eine Verantwortung für sein Land hat und im Prinzip dort sozusagen das Sagen hat, dass der praktisch ein Dämon ist. Das wäre ja fatal. Und das kann es nicht sein, denn er ist 20 Jahre in seiner Position. Und ich möchte mal so sagen, auch er wird sicher eher einen Frieden wollen als einen Krieg. Nur muss man mit ihm sprechen. Und man muss auch anerkennen, dass er nicht akzeptieren kann, dass die NATO immer weiter an Russland ranrückt. Das hätte auch der Amerikaner nicht akzeptiert, wenn Russland weiter an zum Beispiel Mexiko rangerückt wäre. Wir müssen auch ein Verständnis haben für den anderen. Und wenn die NATO sich etwas zurückzieht und wir Sicherheitszonen machen, dann könnte man meiner Meinung nach diese Fehde schnellstens beenden.
Was Sie jetzt sagen, wird ja von sehr vielen Leuten als Verschwörungstheorie abgetan. Aber wenn man sich das neue Buch anschaut, das Herr Verheugen geschrieben hat und seine Kollegin Frau Erler, dann kommt man ja zu einem anderen Ergebnis. Denn in diesem Versuch wird anhand von sehr vielen Quellen nachgezeichnet, dass die USA letztlich ein Interesse hatten, die ganze Zeit etwas zu tun, dass die NATO sich nach Osten erweitert. Und vor allem hat Verheugen sehr gut beschrieben, welche Politik dahinter steckt. Und dazu kann ich nur jedem mal empfehlen, sich anzuschauen, was ein Herr George Friedman gesagt hat. George Friedman galt als ein ganz führender amerikanischer Geostratege, und George Friedman hat auch amerikanische führende Soldaten ausgebildet. Und sein Zitat war, ich zitiere jetzt auch ihn nochmal, dass primäre Interessen der Vereinigten Staaten durch die letzten Jahrhunderte hindurch sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gewesen. Denn vereinigt wären diese beiden Staaten die einzige Macht, die uns, also die USA, bedrohen konnten. Und daher war sicherzustellen, dass das nicht passiert. Also im Klartext, Herr Friedman hat klar gesagt, die USA haben alles getan, um einen Schulterschluss zwischen dem hochindustrialisierten Deutschland und dem rohstoffreichen Russland zu verhindern. Das sagt doch schon sehr viel, nicht?
Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass Amerika nicht will, dass die Beziehungen zwischen einer Wirtschaftsmacht Deutschland beziehungsweise dann Europa und Russland, dass die eine gravierende Wirtschaftsmacht werden und somit in Konkurrenz treten zu USA. Das haben die Amerikaner verhindert, und deshalb tun die Amerikaner alles, damit die Beziehung zwischen Deutschland und Russland nicht zu eng wird, sondern dass die gestört wird, und das muss verhindert werden. Wir müssen miteinander zusammenarbeiten, und ich sag mal, Russland mit seinen Bodenschätzen und Deutschland mit seiner Wirtschaftsmacht, es wären natürlich schon sehr kompetent und natürlich vielleicht auch ein Konkurrent zur Wirtschaftsmacht Amerika. Und Der Amerikaner muss das akzeptieren, so wie ich auch akzeptiere, dass ein Kollege größer ist als Trigema, und das schätze ich, wenn er faire Geschäfte macht und fair verhandelt.
Aber das war ja seit den 90er Jahren eigentlich nicht mehr das Ziel der amerikanischen Politik. Es gibt ja da auch wiederum ein wichtiges Buch von ehemaligen Sicherheitsberater der USA, Brzezinski, der das Buch geschrieben hat, Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Und ein Ziel war ja dort in diesem Buch klar zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Ukraine von Russland losgelöst wird, von Russland abfällt. Es gibt ganz klare Nachweise, auch Zitate aus den USA, dass die Amerikaner 5 Milliarden Euro ausgegeben haben, um die Ukraine zu verändern, sprich dort ein neues westlich orientiertes Regime an die Macht zu bekommen. Das ist doch alles, was eigentlich Wasser auf ihre Mühlen wäre.
Da haben Sie recht. Ich meine, mehr kann ich nicht sagen, als dass der Amerikaner versucht, diesen Zwist zwischen Ukraine und Russland und dem Westen, Deutschland und so weiter, zu forcieren, weil er Angst hat, sozusagen, dass eine Wirtschaftsmacht entsteht, die Amerika dann starke Konkurrenz bieten könnte. Wir müssen auch, ich sag mal, wissen, dass Amerika ist sicher ein guter Partner für uns und alles, aber irgendwo gibt es auch da Grenzen, und er kann nicht alles bestimmen, was wir zu tun haben oder nicht tun dürfen.
Mir fällt auf, dass es ganz viele Menschen gibt, die wie Sie letztlich dieser Meinung sind, und ich zähle mal nur zwei ganz berühmte Persönlichkeiten auf. Der eine ist der berühmte Wirtschaftsprofessor Jeffrey Sachs, der in den 90er Jahren die ehemaligen sozialistischen Staaten in Osteuropa beraten hat, oder der Politikprofessor John Mersheimer, dessen Bücher in Deutschland bis vor kurzem jeder Politikstudent lesen musste. Alle diese Leute sagen, dass letztlich der Expansionsdrang nach Osten der Auslöser für Putins Angriff auf die Ukraine war. Wieso hört man von diesen Personen in Deutschland in den Medien eigentlich so wenig?
Ja, weil die natürlich nicht dem Mainstream, den die Medien wollen, folgen. Als ich bei ARD von Maischberger eingeladen war, hat Frau Maischberger zu mir gesagt, Herr Grupp, ich kenne Ihre Einstellung zum Ukraine-Krieg, deshalb tangiere ich dieses Thema sehr schwach, weil ich gegen den Krieg war, und das war nicht Mainstream, und deshalb wurde es auch nicht groß in die Öffentlichkeit gestellt oder wurde nicht diskutiert. Wir müssen alles tun, um diesen Krieg und generell alle Streitigkeiten zu durchschauen und sehen, wie kann man sie verhindern oder wie kann man sie besänftigen oder wie kann man sich einigen und nicht, wie kann man Krieg führen. Und das ist meine Meinung, und das ist das, was ich sage. Auch bei mir gibt es auch im privaten oder auch im geschäftlichen Umfeld keinen Streit, keinen Krieg. Es gibt harte Auseinandersetzungen. Man hat sich die Meinung gesagt und anschließend hat man sich verstanden, die Hand gegeben, und es ist Frieden.
Jetzt gab es ja schon im Juni 2022 einen Moment, nämlich bei Verhandlungen in Istanbul, als eigentlich schon ein unterschriftsreifer Waffenstillstandsvertrag vorgelegen hat zwischen der Ukraine, Zelensky, und auch Russland, Putin. Und das, auch das ist nachgewiesen, wurde dann von den Briten, aber auch den Amerikanern letztlich verhindert. Seitdem ist ja der Krieg sehr, sehr zu Ungunsten der Ukraine verlaufen. Und wenn alles schief geht und es sieht gerade danach aus, dann kann sogar sein, dass das größte europäische Lithiumvorkommen, nämlich im Osten der Ukraine, an die Russen fällt. Ich meine, damit wäre das ja für die Ukraine die Vollkatastrophe.
Ja, das müssen wir aber dann denen, die dafür verantwortlich sind, so wie ich das weiß, hat man damals Boris Johnson oder den Präsidenten Biden dafür verantwortlich gemacht, dass sie im Prinzip Zelensky abgebracht haben, das zu akzeptieren. Und die müssen dann die Verantwortung übernehmen. Und da muss man wieder erkennen, dass das nicht Russland war, sondern dass das die Amerikaner waren, die im Prinzip mit dem Premierminister Boris Johnson verantwortlich sind, dass diese Einigung nicht zustande kam.
Jetzt sagen ja Politiker wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock, aber auch Politiker aus der CDU und der FDP sagen, ja, die Ukraine kämpft für unsere Freiheit mit, denn wenn sie das nicht machen würde, würde Putin den Rest Europas einsacken. Glauben Sie das?
Das kann ich nicht glauben, weil ich ja generell von Putin eine andere Meinung habe. Wenn wir Putin nicht so lange reizen, bis er im Prinzip dann etwas tun muss, auch etwas unternimmt, wir müssen Friedensverhandlungen führen, dann sind alle diese Dinge, die man meint, die kommen könnten, erledigt. Weil dann gibt's diese Auseinandersetzungen nicht.
Ich würde gern ein bisschen persönlicher werden, Herr Grupp. Sie haben eine 35-jährige Tochter und einen 33-jährigen Sohn. Stellen wir uns mal vor, Sie würden in der Ukraine leben. Was würden Sie denn Ihren Kindern empfehlen? Sollen sie sich freiwillig an die Front melden, um gegen die Russen zu kämpfen? Sollen sie außer Landes gehen oder desertieren? Was würden Sie sagen?
Beides würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, sie sollen weg, das Land verlassen. Und ich würde auch nicht sagen, sie sollen an die Front. Ich würde kämpfen bis zum Letzten, um diesen Krieg gar nicht zustande kommen zu lassen und oder ihn, wenn er angefangen hat, so schnell wie möglich zu beenden.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass Ihr Wunsch nach einem baldigen Waffenstillstand, den Sie auch in diesem Appell zum Ausdruck bringen, haben Sie denn die Hoffnung, dass dieser Wunsch irgendwann oder relativ schnell in Erfüllung gehen könnte?
Die Hoffnung ist klein, aber man sollte die Hoffnung nie aufgeben und mein Wunsch bleibt bestehen. Wir müssen vernünftig werden, die Welt wird immer verrückter und dürfen nicht diesen Krieg weiterführen. Wir müssen alles tun und da gibt es sicher hinter den Kulissen viele, die der gleichen Meinung sind und die versuchen, diesen Krieg zu beenden, denn der Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, Russland wird ihn nicht verlieren und er wird weiter Milliarden kosten und Tote und viele Tote. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Also doch eine gewisse frohe Botschaft, mit der Sie in das kommende Jahr gehen, Friede auf Erden, da hoffen Sie schon.
Selbstverständlich, Frieden auf Erden, das sollte man gar nicht diskutieren müssen. Das sollte generell so sein, dass wir generell versuchen, den Frieden zu erhalten. Und wenn es Missverständnisse gibt oder Meinungsverschiedenheiten, die im Ursprung schon zu lösen, sodass der Frieden konstant erhalten bleibt.
Das sind alles schwere, harte Themen, harte Worte, Herr Grupp. Aber ich finde, das Jahr geht zu Ende. Wir sollten auch ein bisschen noch, wie man heutzutage sagt, locker werden. Und da fällt mir eigentlich so eine ganz frohe Kunde ein, die uns schon vor vielen Jahren der bayerische Satiriker Karl Valentin für die Adventstage und das Weihnachtsfest überbracht hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Satz kennen, wenn die stille Zeit vorbei ist, wird es wieder ruhiger.
Das geben wir die Hoffnung nicht auf, dass es so ist und dass es nach im neuen Jahr ruhiger wird und die ganzen Streitigkeiten wieder zur Einigkeit gemacht werden. Ja, Herr Böhmer, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Geben wir die Hoffnung nicht auf und ich wünsche Ihnen und allen Zuhörern natürlich besinnliche Weihnachten und ein friedvolles Jahr 2025.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Grupp, Ihnen und Ihrer Familie und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich danke Ihnen wieder mal für das wirklich sehr, sehr anregende Gespräch.
Auch Ihnen, Herr Böhmer, herzlichen Dank.